Kaiser Karl, Karl V., hat seine Kronen abgelegt in der Absicht, sich vor Gott in höchsteigener Person zu verantworten. Das schreibt Arno Geiger über Kaiser Karl in seinem neuen Roman Reise nach Laredo. Kaiser Karl ist alt und krank. Er hat sich in ein abgelegenes Kloster in Spanien zurückgezogen und wartet auf sein Ende. Der Roman von Arno Geiger beruht tatsächlich auf diese wahre Begebenheit. Denn tatsächlich hat sich Kaiser Karl V. nach seiner Abdankung 1557 in ein Kloster zurückgezogen. Dort starb er auch ein Jahr später. Arno Geiger ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Nun war vor zwei Tagen Dennis Scheck, der Literaturkritiker, hier und der sagte, Ihr Roman sei auch ein theologischer Roman. Können Sie das bestätigen oder dem zustimmen?
Auch, ja, vielleicht. Also die Theologie beschäftigt sich natürlich eher mit Gott und ich beschäftige mich mit einem frommen Menschen. Es ist so gesehen ein bisschen etwas anderes, aber für diesen Privatmann Karl, diesen zurückgetretenen ehemaligen Herrscher, spielt die Frage, was wird aus mir, was wird aus mir nach meinem Tod, und ich werde vor meinen Schöpfer treten und ich muss mich verantworten, eine ganz große Rolle.
Also Sterben und Tod ist ein zentrales Thema, das Leben natürlich auch. Insofern ist es schon so eine Art Ars Moriendi auch. Wir kennen diese Literaturgattung aus vergangenen Zeiten. Also da kann man das schon in diese Richtung einordnen auch.
Unbedingt. Wobei als lebenszugewandter Mensch immer sagen würde, je mehr wir über den Tod wissen, desto mehr wissen wir über das Leben. Um den Tod zu wissen, erinnert uns daran, dass wir mit dem Leben gut umgehen sollen.
Also ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, kann uns auch zu einem Leben führen, das wirklich auch ein Leben ist, das auch glücklich sein kann.
Ja, keine Ahnung, ich war Seneca, der gesagt hat, es ist uns im Leben ja nicht wenig Zeit gegeben, wir nutzen sie nur schlecht.
Karl V. beschäftigt sich mit seinem Sterben, mit seinem Tod. In der damaligen Zeit spielte das Jenseits natürlich noch eine große Rolle. Das spielt in Ihrem Buch keine so große Rolle, aber doch an einer Stelle. Ist der Wirt, glaube ich, der sagt, der Tod als ein unlösbares Rätsel durch ein hinter dem Tod platziertes anderes Rätsel zu ersetzen und abzuschirmen vom vorne liegenden Rätsel, das ist auch eine Verschleierung. Also insofern bringt uns die Beschäftigung mit dem Jenseits nicht weiter. Im Gegenteil, es entfernt uns vor dem Rätseln des Todes und des Sterbens.
Ja, und des Lebens. Also ich würde das immer beides zusammen. Also der Tod ist ein großes Rätsel, dass etwas ist und dann nicht mehr ist. Dass etwas so vital ist, also alles, was lebt, ist ja etwas ganz Großartiges, Wunderbares. Und ein bisschen bin ich mit der Rückverzauberung der Welt beschäftigt in Reise nach Laredo, dass Karl dieses Staunen auch wieder erlernt, das Staunen über die großartige Zerbrechlichkeit der Welt. Das Glück von Geronimo, einer zweiten Figur im Roman, der das Staunen eben noch beherrscht.
Ein 10-, 11-jähriger Junge, der mitreist, mit Karl auf dem Weg geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Also zunächst ist Karl in diesem Kloster. Er ist sehr hinfällig. Er spricht auch mit seinem Beichtvater Juan Regla. In jedem Mensch stecke ein zurückgetretener König. In jeder Wäscherin stecke eine zurückgetretene Königin. Deshalb seien die Menschen so mürrisch. Das sagt der Beichtvater. Haben sie Angst vor dem, was ohne die Verkleidung in den jeweiligen Lebensrollen kommen wird, macht sie das mürrisch?
Na, mürrisch macht, dass sie eine Ahnung von ihrer Großartigkeit haben, die Menschen, und dass sie das oft nicht ausleben können. Dieser Satz wirft jetzt in meinen Augen mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Und man kann das, glaube ich, auf sehr vieles beziehen. Sind wir zurückgetretene Könige, Königinnen? Weil in jedem Menschen diese Unbeschwertheit steckt, diese Freude am Leben, wenn wir jetzt so an Kinder denken, dass die Fähigkeit im Moment, sich ganz hinzugeben, so aus einem Gefühl von Freude. Und diese Menschen, die zusammenfinden im Kloster Juste, im Hochland der Estremadura, wir sind im 16. Jahrhundert, damals war das Reisen beschwerlich und das ist dann wirklich noch abgelegener, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können, die stecken dort fest, es ist langweilig, sie sind alle zurückgetretene Könige und Königinnen und Karl eben ganz besonders, aber er ist freiwillig zurückgetreten. Aber ich glaube, er ist auch drum zurückgetreten, weil er weiß um den Menschen in sich. Also es gibt diese zwei Körper des Königs. Einerseits verkörpert man das Reich, andererseits ist dieser sterbliche Mensch. Und bei ihm ist es ein bisschen umgekehrt. Bei ihm ist der Mensch immer zu kurz gekommen. Also König und Kaiser haben den Mensch mehr oder weniger verdeckt.
Also dieses Amt hat die Person verdeckt und jetzt denkt er darüber nach, jetzt erlebt er das auch über die Hinfälligkeit seines Körpers. Karl ist eine nach Erlösung suchende Seele voller Angst vor dem Kommenden, schreiben Sie da auch. Aber Karl ist doch auch katholisch, hilft ihm der Glaube da gar nicht?
Jeder gute Katholik zweifelt. Zum Glauben gehört auch der Zweifel, weil wir menschlich sind, weil wir voller Fehler sind. Als Menschen sind wir etwas Ganzes, aber als Personen sind wir uneinheitlich, widersprüchlich. Das wissen wir. Karl war mit 16 spanischer König, mit 19 römisch-deutscher Kaiser. Er macht 40 Jahre, wenn man so will, Politik, würde gerne die Widersprüche im Reich auch auflösen. Und das ist unmöglich. Er scheitert dabei. Und irgendwie hat er, glaube ich, Angst um sein Seelenheil, wie man das früher gesagt hat.
Er hat Angst, aber es hilft ihm doch an manchen Stellen auch das Gebet. Er lebt natürlich im Gebet, Herr, erlöse mich. Es half, dass er einige Glaubenssätze der ihm teuren Religion murmelte. Also beten hilft?
Sich daran zu erinnern, dass es etwas gibt, das vielleicht mehr Gewicht hat als das eigene Geschäft und der eigene Haushalt und die eigenen kleinen Sorgen. Natürlich hilft es, sich in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Das macht die eigenen Sorgen manchmal, das bringt sie an den richtigen Platz und macht sie kleiner.
Ein anderes Gebet, das Karl betet, ist ein Gebet mit vielen Fragen. Wenn du keinen Namen hättest, keine Geschichte, keine Lebenserinnerung, keine Familie, einfach nur du selbst, nackt im Gras, wer wärest du dann? Das klingt auch ein bisschen wie, wir kennen die Stelle aus dem Alten Testament, Jakob ringt am Jabok um seinen Namen, um seine Existenz. Ist das so ein Ringen auch von ihm?
Das ist so ein Kern des Romans Reise nach Laredo. Also dass dieser unermesslich mächtige Mensch in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit Mitte 50 seine Kronen ablegt und sagt, redet mich nur noch beim Vornamen an, ich bin jetzt nur noch Mensch, ich nichts mehr. Das stellt genau die Frage. Also wenn ich keinen Namen habe, keine Familie, nackt im Gras, wer bin ich dann? Ohne den äußeren Glanz, ohne all das, was wir so um uns herum auftürmen, weil Besitz und Titel, die verbergen uns natürlich auch. Wir können in Deckung gehen dahinter.
Und dann kommt der blonde Junge, der zu ihm herüberspäht. Wir haben schon von ihm gerade gesprochen, Geronimo. Und mit dem bricht er auf. Das ist aber auch mutig von ihm, denn dieser Aufbruch in diesem Alter ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Ein Ritt ins Ungewisse, das ganze Leben. Und das macht er jetzt, also kurz vor Schluss seines Lebens, bricht er da nochmal auf. Das ist ja auch wahnsinnig eigentlich. Ne?
Ja, Kierkegaard sagt, die Tür zum Glück geht nach außen auf. Karl wird in Juste, also von den Zeitgenossen, seinen Begleitern dort als tatsächlich sehr mürrisch beschrieben, so als hätte dieser Rückzug nicht die Befreiung oder Erlösung gebracht, die er sich erhofft hatte. Und ich habe mir gedacht, warum? Einerseits, weil diese Menschen wissen um die Person, die er war, dass er Kaiser Karl ist, dass er Carlos Primero, König von Spanien ist. Aber dann auch, weil Rückzug finde ich schon gut für eine Woche, für vier Wochen, aber als Lebensform. Ich glaube, der Mensch gehört raus in die Welt und in der Begegnung mit der Welt erfahren wir uns. Dort begegnen wir uns. Und darum mache ich für ihn die Tür nach außen auf und sage, so, das hattest du ein Leben lang nicht, dass du so genommen wirst, wie du bist, einfach nur als Mensch. Und ich mache diese Tür auf und gebe diesem Menschen die Möglichkeit, draußen in der Welt einfach nur als der genommen zu werden, der ist, gemessen an dem, was er sagt, an dem, was er tut.
Sie schicken ihn ins pralle Leben hinein. Also einmal heißt es, das Mädchen glüht beim Tanzen vor Glück. Das erlebt er und sieht er, Aber er kann es selbst nicht mehr erleben. Er hätte viel dafür gegeben, ebenfalls Freude empfinden zu können. Doch die Fähigkeit hatte er vor langer Zeit verloren. Erschreckend, aber es war so. Er kann das Leben sehen, aber er kann nicht mehr hineintauchen in das Leben.
Ja, aber er tanzt ja dann mit Angelita. Na, er fragt sich dann, kann man Unbeschwertheit erlernen? Und sei es nur jetzt für diesen Moment spät, aber doch. Und die Antwort gibt der Roman dadurch, dass Geronimo, dieser elfjährige Bub, und Angelita, eher auch ein großes Mädchen, eher als eine junge Frau, dass sie ihn doch dazu bringen, seinen schweren schwarzen Mantel abzunehmen und auf die Tanzfläche zu kommen und zu tanzen. Und momenthaft erlebt er diese Unbeschwertheit, diese Freude. Und für mich eines der sozialen Zentren des Romans, dieser Tanz mit Angelita.
Und dann nähern sie sich immer mehr dem Sterben, dem Tod. Der Tod könnte so schön sein, wenn man gelebt hat. Wie ist das für ihn? Gelebt hat er in der Form ja nicht, sondern nur sein Amt repräsentiert.
Im ersten Kapitel heißt es, Karl hat 10-mal mehr gelebt als andere und 10-mal weniger. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt. In mancher Hinsicht hat er 10-mal mehr gelebt. Also er ist ja derjenige, in dessen Reich die Sonne nicht untergeht. Das war ein unermesslich großes Reich. Er war verwickelt. Sein Hauslehrer war Erasmus von Rotterdam. In ganz jungen Jahren hatte er es mit Martin Luther zu tun. Er war viel draußen, viel in der Politik. Aber das Persönliche, das Kümmern um sich selber, ist 10-mal zu kurz gekommen. Und ich denke, es gibt bei uns allen immer viel Unausgelebtes, Zurückgestelltes, dass er eben zurücktritt. Und ich glaube, dass er deshalb auch zurückgetreten ist, weil vieles, was dann gesagt wird, ist auch Staatsräson. Und das war nicht üblich, dass man so über Gefühle, über persönliche Antriebe gesprochen hat. Aber ich glaube, er ist zurückgetreten, um sich auf den Weg zu sich selber zu machen. Das macht ihn für mich so interessant. Und darum geht es dann auch in dieser Reise nach Laredo.
Also er legt nicht nur seine Kronen ab, sondern er verabschiedet sich auch immer mehr von seinem Körper. Also er kann seine eigene Person an Leib und Seele abtasten und das Ertastete verwandeln, schreiben Sie auch. Also auch das verliert er, die Fähigkeit des Körpers vital zu sein. Das streift er dann auch ab und nähert sich dann diesem Moment. Er weiß, der wird kommen, er wird sterben, er sieht die anderen weiter toben in den Wellen des Lebens. Gelingt ihm das dann, dass er nicht in Agonie, Kampf und Verzweiflung stirbt, sondern dass er diesen Moment erwischen könnte?
In den Wellen des Atlantiks, als sie Laredo erreicht haben, ruft er seinem Sohn Geronimo, der nicht weiß, dass er der Sohn ist, zu: Kannst du mir sagen, wer ich bin? Und weil die Wellen in der Biskaya so dosen, versteht Geronimo ihn nicht und hebt nur die Arme zum Zeichen, dass er nicht versteht. Und Karl denkt sich plötzlich, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dieser Antwort. Also letztlich gibt es etwas Rätselhaftes in uns, etwas Verborgenes in uns, etwas, das wir nicht verstehen können. Und das Fragen, wer ich bin, das darf nie aufhören, aber wir dürfen uns die letztgültige Antwort nicht erwarten. Und das erkennt er. Und ich glaube, das ist Erlösung. Ich bin als Mensch auch etwas Großartiges, Rätselhaftes. Und als dieser Mensch sterbe ich.
Dann verrichtet er sein Gebet, kniend im Schaum der auslaufenden Wellen. Er dankte Gott für die Schönheit der Welt und für die zerbrechliche Großartigkeit des Lebens. Das steht am Ende Ihres Romans. Ars Moriendi, in dieser Ahnung oder auch Ahnungslosigkeit kann er gehen. Er schafft das tatsächlich. So habe ich das gelesen auch.
Ja, auch in diesem Zurücktreten vom Alleswissenwollen. Karl der V. war tatsächlich einer, der ein Faible für Genauigkeit und Präzision hat. Er hat Uhren gesammelt, er hat immer an Uhren gebastelt. Es gibt auch diese erfundene Legende, er habe in Juste im Kloster versucht, alle seine Uhren auf Gleichtakt zu bringen, was ihm nie gelungen sei. Je älter ich werde, denke ich, wir brauchen Fragen, aber nicht unbedingt antworten. Und alles verstehen zu wollen, würde bedeuten, dass wir am Ende ein schrecklich langweiliges Leben führen, weil wenn wir so als wandelnde Gleichungen verstanden werden, dann gibt es keine Schönheit mehr, keine Liebe. Weil ich glaube, dass eben dieses Verborgene, dieses Rätselhafte in uns auch Teil unserer Schönheit ist.
Herr Geiger, wie kann man denn eigentlich über Tod und Sterben reden oder schreiben? Also das ist ja ziemlich hoch ins Regal gegriffen, denn Reden und Denken ist eigentlich nicht mehr die Sache der Sterbenden. Es gehen einem allzu rasch die Wörter aus, wenn einem klar wird, dass einem die Welt nicht gehört, schreiben Sie. Wie lösen Sie denn als Schriftsteller dieses Problem?
Ich bin mir dessen bewusst, dass es immer unvollkommen ist, dass ich mich immer nur annähere, in der Hoffnung, dass es dann eine Qualität des Textes ist, dass es nichts Letztgültiges ist, dass es etwas Offenes ist, dass es hier Staunen gibt, etwas Verborgenes. Klopstock sagt in einem guten Gedicht, wandelt das Nichtgesehene oder das Verborgene, wie in den homerischen Schlachten, die nur von wenigen gesehenen Götter. Also dass es in unserem Leben Dinge gibt, die wir eben nicht verstehen. Und wir leben halt einmal in einer Zeit von Naturwissenschaft, Forschung. Das hat uns viele Segnungen gebracht, die ich nicht missen möchte. Aber gleichzeitig beharre ich auch darauf, manches werden wir nie verstehen. Und das ist auch in einem Kunstwerk so. Auch in den großen Kunstwerken gibt es immer etwas, das wir nur erleben können, aber nicht verstehen.
Da gibt es diesen wunderbaren Satz in Ihrem Roman. Erst wenn man die Wahrheit schreibt, ist eine Geschichte aus, also nie. Sie haben sich so intensiv mit diesem Sterben, Tod, mit dem König, der abdankt, beschäftigt. Wie gehen Sie selbst damit um? Haben Sie eine Furcht, eine Angst, wenn Sie daran denken, dass auch Sie sterblich sind?
Nein, überhaupt nicht. Darum schreibe ich ja, um diese Angst nicht zu haben. Das glaube ich eben. Viel vom Tod zu wissen, heißt viel vom Leben zu wissen. Das ist meine Form, hoffentlich eine Art von Lebenskunst zu entwickeln, mir das bewusst zu machen. Und dann dieser Satz, den Sie ja schon zitiert haben, Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat. Und in diesem Konjunktiv steckt ein doppelter Boden, aber auch eine stille Aufforderung.
Aber das Leben wird immer weniger, der Körper wird immer hinfälliger und man würde so gerne leben. Ihr Roman ist ja auch ein Appell an das Leben. Aber wenn man nicht mehr kann, weil man Gicht hat, weil man krank ist, weil man hinfällig wird.
Ist schon unerfreulich. Ich bin jetzt 56. Ich lebe gern, ich habe eine wunderbare Frau. Klar möchte ich jetzt nicht sterben, aber ich habe einfach keine Angst. Es tut mir leid. Ich habe keine Angst vor etwas, was im Moment nicht hier ist. Solange ich bin, bin ich nicht tot. Und wenn ich tot bin, bin ich nicht mehr als lebender Mensch. Es ist zwar ein Übergang, der dann irgendwann sich vollzieht, aber ich lebe jetzt hier im Jetzt. Der Tod ist nicht da.
Ich erwische mich dabei, dass man sich doch wünscht, dass mit dem Tod nicht alles aus ist.
Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall. Das unterstreicht ein bisschen, dass mir der Tod doch nicht so recht ist. Aber so diese Vorstellung, dass ich verwandelt werde in etwas anderes, das immer noch ich bin. Ich bin ein so fantasiebegabter Mensch. Das ist doch viel reizvoller als die Vorstellung, dass wir ins Nichts fallen.
Und kann man sich der Vorstellung entziehen? Ich jedenfalls kann es nicht, dass wir unsere Liebsten in irgendeiner Form wieder in die Arme schließen und wiedersehen?
Ja, da wir unsere Liebsten eben lieben und uns nach ihnen sehnen, wenn sie nicht mehr da sind, ist das Natürlichste von der Welt. Na klar vermisse ich meinen Vater und ich vermisse ihn sehr. Und diese Vorstellung, ihm wieder begegnen zu können, das wäre auch eine Form der Erlösung, natürlich von diesem Schmerz des Verlustes. Und der Mensch ist eben so reich an nuancierten Gefühlen, an Fantasie, dass er diese Räume betreten kann, diese Möglichkeitsräume. Ja, vielleicht begegnen wir uns wieder.
Und das Wünschen hilft ja auch.
Ja, doch. Es macht das Leben ein bisschen weniger trostlos. Das ist vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Und es stützt das System, dass wir weitermachen, dass wir den Kopf oben behalten, Lebensfreude bewahren Und Karl in Reise nach Laredo, ein paar Dinge eben sind bei ihm zu kurz gekommen. Und auf dieser Reise nach Laredo ruft er sich das in Erinnerung, bekommt es vorgelebt von anderen. Ich sage jetzt salopp, er bekommt dann doch wieder ein bisschen mehr Lässigkeit.
Und insofern ist Ihr Roman einfach auch ein riesengroßer Appell an das Leben und das Leben zu leben. Das Leben ist, das schreiben Sie auch, das Leben ist ein Taumel. Amen. Mit diesem Satz möchte ich jetzt auch enden. Vielen Dank, Arno Geiger. Reise nach Laredo ist ein Roman, der die entscheidenden Fragen des Lebens stellt. Was bleibt am Ende des Lebens? Was bleibt in unserer letzten Stunde? Gibt es den guten Tod? Kann es den geben? Bleibt es nicht immer bei einer Ahnung und auch Ahnungslosigkeit? Die Reise nach Laredo sucht Antworten, die wirklich eher eine Ahnung sind als eine gut verpackte, saubere Wahrheit, die wir in die Tasche stecken können. Die Reise nach Laredo ist auch eine Ars Moriendi, ist auch ein theologisches Buch über die Kunst des Sterbens. Der Roman hat 272 Seiten. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag und kostet 26 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schröer.